Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr fachlicher Podcast rund um das Thema Impfung, mit dem Sie ganz kompakt und unterhaltsam auf den neuesten Stand gebracht werden. Meine Kollegin Loretta und ich, Mirjam, werden Sie wie immer durch diese Folge begleiten und hoffentlich genau die Fragen stellen, die auch Ihnen auf der Zunge brennen. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem heutigen Thema, oder Loretta?
Absolut, genau. Denn darum geht es nämlich heute. Wenn wir in die Arztpraxis gehen, haben wir ja häufig ganz viele Fragen und besonders frisch gebackene Eltern haben ganz viele Fragen. Also eigentlich ab dem Moment des positiven Schwangerschaftstests fallen einem ja oft so viele Dinge ein, die man besprechen möchte. Und genau das wollen wir heute machen. Und dafür haben wir eine ganz tolle Expertin eingeladen, die heute hier bei uns ist, nämlich Frau Dr. Weinert. Frau Dr. Weinert ist niedergelassene Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Ingolstadt. Und sie hat sich bereit erklärt, sich heute mal so richtig von uns mit Fragen löchern zu lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr über diese Unterstützung.
Auf jeden Fall. Und am Ende verraten wir Ihnen dann auch noch, warum in Göttingen nicht nur die meisten Kinder, sondern auch ein Großteil der Kuscheltiere gegen Covid-19 geimpft sind.
Na, da bin ich ja gespannt. Aber erstmal, hallo Frau Dr. Weinert, herzlich willkommen bei uns im Immunisiert-Podcast. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, auch von mir guten Morgen und ich sage auch danke. Ich freue mich sehr, dass ich euch da auch mit meiner Expertise unterstützen kann und freue mich auf die Fragen, die ihr mir stellt.
Ja, eine erste Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist bei dem Thema, ist: Gibt es eine besondere Frage von Eltern, die Ihnen so in Erinnerung geblieben ist aus Ihrer Praxis?
Eigentlich nicht wirklich eine besondere Frage, sondern eher eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, eigentlich fast wöchentlich ist: Warum sollen wir denn eigentlich gegen eine Erkrankung impfen, die es so eigentlich fast gar nicht mehr gibt oder die sehr selten auftritt? Und da sage ich dann schon immer zu den Eltern: Ja, ich verstehe Ihre Frage und kann das absolut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sollten wir gegen seltene Erkrankungen impfen, denn seltene Erkrankungen sind selten, weil wir natürlich dagegen impfen und diese Erkrankung dadurch zurückdrängen. Und ich sage den Eltern auch immer: Wenn ihr dann betroffen seid, auch wenn es nur 300 Fälle pro Jahr gibt, dann seid ihr zu 100% betroffen. Und dann ist das relativ egal, ob diese Erkrankung selten auftritt, weil ihr seid betroffen. Und da hole ich die Eltern eigentlich auch immer ganz gut ab.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie das häufiger hören. Das passt auch so ein bisschen zu meiner ersten Frage, ist eigentlich wahrscheinlich eine ähnliche Antwort. Ich begebe mich ja heute so ein bisschen in die Elternperspektive mit meinen Fragen. Und da ist eine Frage generell: Warum ist es überhaupt wichtig, seine Kinder oder auch sich selbst zu impfen? Ist wahrscheinlich ähnlich, wie Sie es beantworten würden,
ja,
oder?
Ja, das ist auch tatsächlich eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Und ich sage dann immer zu den Eltern: Naja, wir sind tagtäglich von Viren und Bakterien umgeben. Ich meine, die sehen das ja in unserer Kinderarztpraxis, wenn die reinkommen. Und natürlich sind die meisten Erreger harmlos. Ja, die meisten Erkrankungen lösen keine schweren Folgeerkrankungen aus. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen und Erreger, die besonders schwere Krankheitsverläufe machen. Und insbesondere empfindliche Bevölkerungsgruppen, wie jetzt Neugeborene, Säuglinge, aber eben auch vorerkrankte Patienten oder alte Menschen, gegen die, ja, die sind halt besonders empfindlich gegen diese oder besonders anfällig für schwer verlaufende Erkrankungen. Und gegen diese schwer verlaufenden Erkrankungen, da ist das Impfen eben die effektivste Methode, um eben sich selbst, aber auch natürlich die Menschen in seiner Umgebung zu schützen. Das ist auch was, was ich bei jeder Impfaufklärung immer dazu sage. Denn man sollte bitte nicht vergessen, es gibt natürlich auch Menschengruppen unter uns, die auch direkt mit uns im Kindergarten sind, in der Schule, aber eben auch im Job, die nicht geimpft werden können gegebenenfalls. Ja, wir haben Neugeborene unter 8 Wochen, die nicht geimpft werden können. Wir haben Patienten, die immunsupprimiert sind durch eine Chemotherapie oder die schwere Immundefekte haben. Und ich erkläre das den Eltern auch immer so: Es geht natürlich jetzt, ihr seid in eurer eigenen Bubble, es geht euch um euch und um euer Kind, aber ich sage, es geht natürlich auch um die Patienten, die mit euch zusammen eben in der Umgebung leben. Und da hole ich die eigentlich immer ganz gut ab.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Viele von uns und viele Eltern haben ja so eine grobe Vorstellung, was so eine Impfung bewirkt. Aber wie würden Sie es denn genau beantworten, wenn Eltern jetzt fragen: Was passiert denn da im Körper meines Kindes, wenn es jetzt eine Impfung bekommt?
Auch das ist eine Frage, die ich tatsächlich relativ oft bekomme. Sehr gut, Loretta. Genau, also beim Impfen nutzt der Körper eigentlich unsere eigenen Körperabwehrmechanismen, ne? Also der Körper wird gezielt mit einem Erreger in Kontakt gebracht. Dieser Erreger bei der Impfung ist eben abgetötet, inaktiviert oder eben abgeschwächter Lebenderreger, ja. Und durch diesen Kontakt reagiert unser Körper. Das heißt, er bildet Abwehrstoffe, also sogenannte Antikörper. Und dadurch werden Gedächtniszellen, also Erinnerungszellen gebildet, die bei der nächsten Reaktion, also sprich, wenn ich das nächste Mal in Kontakt komme mit dem Erreger, dann auch gezielt und auch zügig reagieren können. Das heißt, habe ich erneut Kontakt mit dem Erreger, kann ich den Erreger insofern abwehren, dass ich die Erkrankung entweder gar nicht kriege oder vielleicht einen milderen Verlauf habe, so wie es jetzt auch bei der Covid-Impfung war oder bei einer Rotavirenimpfung. Ja, weil Hauptziel ist natürlich, klar, für alle Eltern, ich will die Krankheit nicht kriegen, aber ich sage den Eltern auch immer, naja, wir wollen auch keine Hospitalisierung. Gerade bei Rotaviren ist das immer ein wichtiger Punkt, weil die Eltern sagen, naja, es ist eine Magen-Darm-Infektion. Ja, ist es, mit der kann man auch gut umgehen, in den meisten Fällen. Aber ich kann das aus meiner eigenen Sicht sagen, es kann tatsächlich auch sein, dass ein Kind deswegen auch ins Krankenhaus muss. Also bei unserem Sohn war das damals so. Der hat tatsächlich Rotaviren gehabt und musste in die Klinik. Ja, also von daher, wir wollen Erkrankung entweder abwehren oder eben milderen Verlauf haben. Deswegen impfen wir.
Und weil Sie sagen, der nächste Kontakt zu dem Erreger, wenn wir jetzt unseren Impfkalender anschauen, dann gibt es ja Impfungen, da erfolgt einmal im Leben die Grundimmunisierung und dann muss man nie wieder nachimpfen. Es gibt ja aber auch Impfungen, zum Beispiel wie Tetanus, Diphtherie, wo wir regelmäßig auffrischen müssen. Warum ist das denn so? Warum schützen manche Impfungen ein Leben lang und manche nur einige Jahre?
Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass unser Körper sich bei der Impfung mit diesem Impfstoff auseinandersetzt. Und generell gilt ja, je intensiver sich unser Körper mit einem Krankheitserreger auseinandersetzt, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass er bei einem erneuten Kontakt dann eine gezielte Abwehr vornehmen kann. Und Sie haben recht, die meisten Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Tetanus sieht oder also die Kombinationsimpfung, die Sechsfachimpfung oder Pneumokokken, das sind Totimpfstoffe. Das heißt, unser Körper erhält abgetötete oder sogenannte inaktivierte Erreger. Die werden dann geimpft und dadurch erfolgt die Auseinandersetzung nicht so intensiv. Das heißt, es kann schon sein, dass unser Immunsystem irgendwann vergisst, dass es überhaupt mit dem Erreger in Kontakt war und dann sozusagen erinnert werden muss. Und das ist ja, wenn wir zum Beispiel Tetanus, ich habe jetzt gerade die Kombinationsimpfung angesprochen, die Sechsfachimpfung, ja, da ist es tatsächlich auch so, dass wir 5 Jahre nach der Grundimmunisierung einen sogenannten Booster brauchen. Das heißt, das Immunsystem muss erneut daran erinnert werden, dass es ja schon mal Kontakt mit diesem Erreger hatte. Bei den Lebendimpfstoffen, wie zum Beispiel Mumps, Masern, Rödel, Windpocken oder eben auch Rotaviren, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja? Da werden abgeschwächte Lebenderreger injiziert oder eben auch oral gegeben, die die Krankheit zwar nicht mehr auslösen können, aber die sich noch vermehren können. Dadurch haben wir eine deutlich intensivere Auseinandersetzung unseres Körpers eben mit diesem Erreger. Das heißt, der Körper hat sich aktiv damit auseinandergesetzt, bildet reichlich Gedächtniszellen. Und wenn wir doch irgendwann mal wieder in Kontakt mit dem Erreger kommen, sagt der Körper, ah, da war doch mal was und kann dementsprechend die Erkrankung relativ zügig auch abwehren oder eben auch da wieder einen milderen Verlauf hervorrufen. Und deswegen ist es auch so, dass diese Erinnerung durch die Gedächtniszellen teilweise ein Leben lang reicht. Und das ist der Grund, warum man Impfungen dann auch wirklich ganz, ganz selten boostern oder eben gar nicht auffrischen muss.
Fun Fact:
Haben Sie schon mal etwas von essbaren Impfstoffen gehört? Hepatitis-Impfung über Kopfsalat, Tollwut-Impfung in Tomaten und Cholera-Impfung in Kartoffeln. Klingt ungewöhnlich, die Möglichkeit essbarer Vakzine wird aber tatsächlich untersucht. Welche Pflanzen sich am besten dafür eignen, ist derzeit aber noch unklar. Einer der Top-Favoriten ist übrigens die Banane. Sie kann roh verzehrt werden, ist durch die Schale gut geschützt und schmeckt auch den meisten Menschen.
Wir hatten das Thema jetzt in unserem Podcast schon immer mal wieder, nämlich diese auch häufig gestellte Frage, warum denn die Impfungen schon so früh im Leben eines Säuglings erfolgen sollten.
Ja, auch diese Frage habe ich gerade gestern erst wieder bekommen tatsächlich. Und das ist absolut nachvollziehbar. Ich sage zu den Eltern dann schon immer, ich kann das total verstehen. Ihr macht euch natürlich Sorgen, ihr seid vorsichtig, wenn es um Medikamente oder eben auch um Impfstoffe geht. Ihr wollt natürlich nur das Beste für euer Kind und genauso auch so wenig wie möglich natürlich den Säuglingskörper belasten. Belasten in Anführungsstrichen bitte, ja. Aber gerade Säuglinge, brauchen für die Entwicklung ihres Abwehrsystems einfach Hilfe. Die müssen unterstützt werden, ja. Und man impft ja nicht, weil das Impfen eines Säuglings so schön und unkompliziert ist, sondern man impft, weil das die größte Risikogruppe ist. Ja, ähnlich auch wie wenn man zum Beispiel besondere Impfungen auch für Patienten über 60 empfiehlt. Man geht da schon nach der entsprechenden Risikogruppe. Und gerade jetzt bei den Säuglingen ist es so, dass in dieser Altersgruppe verschiedene Infektionskrankheiten also besonders schwer verlaufen können. Da spreche ich beispielsweise Keuchhusten an, Meningokokken B, Pneumokokken. Diese Erkrankungen können im Säuglingsalter schwerste Verläufe machen, eben auch mit Folgeschäden und können auch bis zum Tod führen. Und das ist der Grund, warum man gerade Säuglinge ab 8 Wochen eigentlich auch schon impfen sollte.
Und haben Sie irgendwelche Tipps und Empfehlungen für die Eltern dann für den Abend daheim, falls dann doch nach der Impfung mal Reaktionen auftreten sollten?
Ja, klar. Also primär empfehle ich, dass sich die Eltern eigentlich so in den kommenden 1-2 Tagen einfach nicht so viel vornehmen sollen. Weil die Säuglinge oder die Kinder generell profitieren einfach allein schon von der Zuwendung und wenn es einfach so ein bisschen Ruhe gibt im Alltag, ja. Natürlich kläre ich die Eltern auch auf, dass es zum einen natürlich zur Reizbarkeit des Kindes kommen kann, als auch zu einer Fieberentwicklung, ja. Und dann sage ich, schaut bitte, dass euer Kind einfach ausreichend trinkt. Wir möchten eigentlich auch eine Reaktion. Wir wollen ja, dass das Immunsystem sich mit der Impfung auseinandersetzt. Deswegen ist das Fieber jetzt auch die nächsten 1-2 Tage überhaupt nicht schlimm, ja. Deswegen, man muss die Eltern da einfach so ein bisschen beruhigen. Deswegen sage ich, ihr müsst auch nicht sofort das Ibuprofen gezückt haben, sondern wichtig ist erstmal, dass ihr schaut, dass ihr für euer Kind da seid, viel Körperkontakt anbietet und auf die Trinkmenge achten. Aber wenn das Kind natürlich super unruhig ist, unleidig ist, nicht zur Ruhe kommt, nicht schläft, nicht gut trinkt, dann gebe ich natürlich schon auch ganz klar die Empfehlung, bitte gebt dem Kind jetzt das Paracetamol oder eben ab 3 Monaten ist ja auch Ibuprofen zugelassen und kühlt bitte auch die Impfstelle. Weil wir haben auch einige Impfungen, wie jetzt beispielsweise die Kombinationsimpfung mit Tetanus, als auch Meningokokken B, die einfach auch starke Lokalreaktionen machen. Und meine Bitte auch an die Kollegen ist eigentlich immer, klärt die Eltern bitte auf, ohne Angst zu machen natürlich, weil die Eltern müssen schon wissen, dass es auch zum Beispiel zu einer Schwellung der Impfstelle kommen kann oder zu einer Rötung, weil das ist immer wieder ein Thema, dass die Eltern dann 1-2 Tage später zu mir kommen und sagen, da ist jetzt aber eine deutliche Schwellung und Rötung. Das muss man halt einfach vorher dazu sagen. So wie man auch bei einer Mumps, Masern, Röteln, Windpockenimpfung sagen muss, es ist eine Lebendimpfung, der Körper braucht Zeit, sich mit dieser Impfung auseinanderzusetzen. Die Impfreaktion kommt erst verzögert, nach etwa 7 bis 10 Tagen. Ich finde immer, wenn die Eltern gut informiert sind, dann können die das auch deutlich besser tragen. Deswegen, das ist 1 Minute mehr Zeitaufwand. Nehmt die euch und dann holt ihr die Eltern auch ab und nehmt denen auch ihre Sorgen.
Ja, also das finde ich einen richtig guten Tipp, ich glaube, für alle Kolleginnen und Kollegen, dass man da einfach gut vorbereitet. Umso weniger kommen dann wahrscheinlich mit Nachfragen zurück in die Praxis.
Korrekt.
Was wäre denn für Sie ein Grund, eine Impfung nicht durchzuführen? Gibt es da was?
Ja. Also im akuten täglichen Praxisgeschehen impfe ich beispielsweise nicht, wenn mir ein Kind vorgestellt wird, was einfach einen hochfieberhaften Infekt hat, dem es einfach aklinisch nicht gut geht, wo die Eltern auch berichten, es trinkt nicht gescheit, es ist einfach schlapp. Das ist für mich tatsächlich ein Grund, ein Kind nicht zu impfen. Ich erkläre den Eltern das auch, dass das Immunsystem jetzt einfach gerade mit diesem Infekt beschäftigt ist und deswegen wir heute auch nicht impfen. Ich untersuche das Kind dann auch in der Regel ganz ausführlich, was ich sonst bei einer Impfung natürlich, da mache ich einen kurzen Check-up, aber wenn mir so ein Kind vorgestellt wird, untersuche ich das komplett, berate auch die Eltern, was sie tun können und dann verschieben wir die Impfung meistens auf eine gute Woche später. Ich gucke schon, dass ich mit denen auch eigentlich am Zimmer sofort den nächsten Impftermin ausmache, weil erfahrungsgemäß ist es dann schon so, dass das dann sich immer weiter zieht, wenn wir den Termin nicht gleich ausmachen, dass dann ich ein halbes Jahr später bei einer Vorsorge den Impfpass gucke und dann einfach, ach, Impfungen nicht durchgeführt worden. Also akut im Praxisgeschehen, die Infektionskrankheit, die fieberhafte Infektionskrankheit ist für mich ein Grund, nicht zu impfen. Wobei ich schon sagen muss, wenn ein Kind ein Bagatellinfekt hat, ja, also einfach ein bisschen Schnupfnäschen oder ein Husten seit 4 Wochen, der ganz produktiv ist und das Kind tanzt durchs Zimmer, ja, dann impfe ich schon. Ne? Auch ganz häufige Frage ist, mein Kind zahnt gerade und leidet so. Das ist tatsächlich auch absolut nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere Zähne bis zum 2. Geburtstag nicht vollständig. Ja, da werden immer wieder solche Episoden sein. Und da beruhige ich die Eltern schon auch und sage, da kann man die Impfung trotzdem durchführen. Generell gibt es wenige akute Kontraindikationen. um eine Impfung nicht durchzuführen. Ne? Zum Beispiel auch eine akute allergische Reaktion, die wir auch mitbekommen haben nach einer Impfung, oder eine serologisch nachgewiesene Allergie gegen irgendeinen Impfstoffbestandteil. Ja? Dann ist es aber tatsächlich so, dass ich der Familie empfehle, eine allergologische Abklärung durchführen zu lassen, in ein allergologisches Zentrum zu gehen. Meistens geben die ja dann doch im Verlauf das Go. Ja, da ist so, finde ich immer der Klassiker, die Hühnereiweißallergie, wo die Eltern immer super kritisch sind. Und da ist es so, dass ich die Abklärung schon auch selber mache, zusammen mit den Allergologen zusammen. Und da ist es zum Beispiel schon so, dass ich kann Mumps, Masern, Röteln, Windpocken bei einer Hühnereiweißallergie durchführen. Ich mache das dann schon so, dass ich die einfach nachbeobachte. Ja, dass die Eltern auch wissen, sie bleiben eine halbe oder eine Stunde, je nachdem wie unsicher die Eltern sind in der Praxis. Und ich sage denen auch, wenn irgendwas ist, ihr seid hier in guten Händen, ich bin da, ich habe Intensiverfahrung. Wir sind ja auch weitere 3 Ärzte mindestens pro Tag da und wir haben Krankenschwestern in der Praxis oder auch MFAs mit Intensivfortbildungen. Also ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen, wir sind da und helfen euch, wenn was ist. Ist aber tatsächlich auch bei mir noch nie passiert, muss ich dazu sagen. Ja. Eine andere, finde ich, Kontraindikation ist tatsächlich, wenn ein Patient eine angeborene oder erworbene Immunschwäche hat oder einen schweren Immundefekt, wobei das insbesondere natürlich die Lebendimpfung betrifft. Aber auch da bitte im Dialog bleiben mit dem entsprechenden Zentrum. Die sind ja meistens angeboten in einer Immundefektambulanz. Und ich finde, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man da mal anruft und mit den Rücksprache hält. Da habe ich tatsächlich einige Patienten. Und auch da ist es so, dass ich die Totimpfungen bei mir in der Praxis durchführe. Und für alles Weitere gehen die in das Zentrum. Ja, genau. Dritter und letzter Punkt, wo man sich wirklich gut überlegen muss, ist die Hämophilie, also die Bluterkrankheit. Wenn jemand wirklich eine Gerinnungsstörung hat und eine deutliche Blutneigung, das war ja ein Riesenthema bei der Corona-Impfung. Das wurde ja auch immer abgefragt, gibt es eine Erkrankung, die das blutbildende System beeinträchtigt? Da muss ich aber sagen, die meisten Impfungen kann man ja theoretisch auch subkutan durchführen. Ich kann länger drücken als bei einem Kind, was keine Gerinnungsstörung hat. Aber auch da, ich wiederhole mich, immer den Kontakt bitte auch zum Zentrum. Die sind ja meistens auch in der Gerinnungsambulanz angebunden. Und die geben uns ja meistens in ihren Briefen auch ganz klar die Empfehlungen, impft beziehungsweise impft die und die Impfung subkutan. Und es gibt wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig Impfungen, die man nicht subkutan impfen könnte, also die dafür keine Zulassung haben. Aber ihr seht schon, das sind Ausnahmesituationen, ja. Also die meisten sind tatsächlich, was heißt die meisten, fast alle sind impffähig und können auch geimpft werden. Und wenn jemand wirklich eine akute Erkrankung hat und nicht geimpft werden kann, dann gucke ich schon, dass wir das zügig auch nachholen.
Ja, also Sie haben ja den Tipp gerade gegeben, gleich den nächsten Termin vereinbaren. Was machen wir denn jetzt aber, wenn doch mal irgendwie was durch die Lappen gegangen ist und eine Impfung versäumt wurde?
Ja, also ich sage den Eltern primär immer, jede Impfung zählt. Ja, also jede Impfung, die der Patient bekommen hat, die bildet tatsächlich oder führt zur Bildung von Antikörpern und sorgt dafür, dass die Patienten einen Schutz haben. Generell gilt aber trotzdem, jede versäumte Impfung sollte nachgeholt werden, um ausreichenden Impfschutz natürlich zu haben. Und wir machen das tatsächlich so, dass wir bei jedem Regeltermin, also jetzt nicht, wenn ein Patient in die Akutsprechstunde kommt, aber wenn der einen Regeltermin hat, also einen Vorsorgetermin, Impftermin oder auch einen Gesprächstermin, dass wir uns da den Impfpass zeigen lassen, dass bei unserem der Patientenakte auch dokumentieren, wie ist der Impfstatus, die Eltern auch nochmal aufklären. Und wie gesagt, ich gucke schon immer, dass ich dann auch im Zimmer relativ zügig mit den Eltern die Impftermine mache. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich selber die Impftermine mit denen mache, dass das dann eigentlich auch wenig Widerspruch gibt. Jetzt Widerspruch klingt jetzt, Sie wissen schon, was ich meine, gell? Also, dass die Eltern dann schon auch sagen, ja stimmt, das macht schon Sinn, dass wir das jetzt zügig nachholen.
Fun Fact.
Kein Patentschutz für Impfstoffe? Dafür gab es schon ganz früh Befürworter. Auf die Frage, wem das Patent an dem weltweit ersten Totimpfstoff gegen Polio gehöre, antwortete damals Jonas Edward Salk, ein amerikanischer Arzt und Immunologe sowie Entwickler des Impfstoffs in etwa: Nun, liebe Menschen, ich würde sagen, es wird kein Patent geben. Denn können Sie die Sonne patentieren? Ihm war es vor allem wichtig, den Impfstoff jedem weltweit zugänglich zu machen.
Und wir haben ja auch immer viele frische, niedergelassene Kollegen, die sich bestimmt schon ganz viel von Ihnen jetzt gerade mitgenommen haben. Haben Sie noch irgendwelche abschließenden Tipps, wie jetzt eine gelungene Impfaufklärung aussehen soll? Ganz viel haben Sie ja schon gesagt, aber fällt Ihnen noch was ein, was Sie sagen, das würde ich meinen Kollegen und Kolleginnen mitgeben?
Also gerade für die frisch gebackenen Eltern finde ich es immer wichtig, dass man die natürlich umfassend aufklärt, aber auch nicht überrollt. Also wir machen das so, dass wir haben ja den Erstkontakt in der Regel zur U3, da sind die Kinder 4 bis 6 Wochen alt. Das ist ganz oft auch wirklich der Erstkontakt mit den Eltern, vorausgesetzt das Kind ist nicht vorerkrankt oder frühgeboren. Und da ist es so, dass ich mit denen den Impfplan entsprechend der STIKO-Empfehlung durchgehe. Wir haben ein sogenanntes U3-Paket. Das ist so eine kleine von mir selbst gestaltete Broschüre. Die kriegen alle Eltern zur U3 ausgehändigt. Und da ist auf der letzten Seite ist der Impfplan gemäß STIKO. Den lege ich den quasi auf den Tisch vor. Und ich mache es aber tatsächlich so, bevor ich mit dem Impfplan starte, frage ich die Eltern erstmal, wie viel sie denn schon zum Thema Impfen wissen, ob sie sich schon damit beschäftigt haben. Und ich finde, da kann man ganz gut im Gespräch schon herausfinden, wie viel wissen die eigentlich schon, wie umfassend sind die Eltern vorinformiert. Und ich finde auch, dass man anhand dieser Frage schon ganz gut merken kann, wie Eltern zu Impfungen stehen. Weil wenn ich die frage, ob sie sich schon mit Impfung beschäftigt haben und die Mama sagt, ah nee, also das kommt für mich ja gar nicht in Frage, ja, also da habe ich mich gar nicht belesen, dann weiß man schon immer, dass man da ein bisschen anders dran gehen muss, als wenn Eltern sagen, ja, Frau Beiner, das ist ja jetzt schon unser zweites Kind, impfen so wie beim Großen, also dann ist das natürlich eine ganz andere Impfaufklärung, ja. Und ich denke halt, das A und O ist, die Eltern müssen sich abgeholt fühlen. Eltern haben, was Impfen betrifft, immer Ängste und Sorgen und möchten auch möglichst umfassend informiert werden. Es kursieren ja viele Gerüchte auch immer zu diesem Thema und das Thema ist generell einfach sehr emotional, finde ich, getriggert. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, möglichst neutral auch zu sein. Also ich sage den Eltern schon, sie wissen, ich bin Impfbefürworterin, aber ich höre mir auch ihre Seite an. Ja, gerade wenn ich Eltern kenne, vielleicht auch schon von einem vorangegangenen Kind, die etwas kritischer sind. Ich höre mir da schon auch die Sorgen und Ängste an, versuche die natürlich zu entkräften, gerade wenn es um das Thema Adjuvantien geht. Das ist ja mit eines der größten Sorgenthemen. Was ist mit dem Aluminium? Ja, und versuche da schon auch die Eltern abzuholen, aufzuklären. Und ich sage zu den Eltern tatsächlich immer, mir ist es wichtig, dass ihr aufgeklärt und informiert durch Ingolstadt lauft, aber ich werde euch nicht missionieren, ja. Also ich möchte einfach, dass die alles um das Thema wissen und natürlich wünsche ich mir auch, dass die mit mir zusammen durch den Impfprozess durchgehen. Aber ich muss es natürlich auch akzeptieren, wenn Eltern da eine andere Meinung haben. Wobei auch da mein Tipp, nicht aufgeben tatsächlich. Ja, ich bin tatsächlich so, wenn ich Eltern habe, die zur U3 da sich irgendwie gar nicht öffnen können, das gar nicht annehmen wollen und dann auch sagen, ja, sie möchten jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht impfen, dann sage ich, das ist für mich jetzt heute zum heutigen Zeitpunkt in Ordnung. Ich möchte, dass ihr euch mit dem Thema nochmal beschäftigt und wenn ihr mit 8 Wochen bitte trotzdem kommen könntet oder zur U4, wäre das ganz toll, dann besprechen wir das Thema nochmal und klären eure offenen Fragen.
Ja, ganz lieben Dank, Frau Dr. Beinert, dass Sie sich heute von uns von Fragen haben löchern lassen. Ich glaube, für alle zuhörenden Eltern war das super, super interessant und auch für die Kollegen und Kolleginnen, die konnten sich sicherlich auch ganz viele Sachen für ihren Alltag mitnehmen. Also ich finde es sehr, sehr schön, wie einfühlsam Sie das hier beschrieben haben, wie Sie mit den Eltern sprechen. Ich glaube, das kommt richtig gut an. Also ganz, ganz lieben Dank, dass Sie bei uns waren.
Auch ich sag danke und ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Aufklärung beitragen.
Auf jeden Fall. Impfticker. Ja, liebe Mirjam, in der ersten Folge haben wir ganz ausführlich über die Meningokokken B-STIKO-Empfehlung gesprochen. Wer die Folge verpasst hat, sehr gerne nochmal reinhören. Heute war jetzt auch das Thema Aufklärung nochmal ein ganz großer Schwerpunkt und das Robert-Koch-Institut hat sich jetzt etwas Tolles überlegt, damit wir nochmal alle Fakten auf einen Blick bekommen.
Ja, ganz richtig, Loretta. Das RKI hat nämlich ganz frisch ein neues Faktenblatt publiziert und viele von Ihnen wissen es vielleicht, das RKI hat generell für viele Impfungen und auch eben übergeordnete Themen sogenannte Faktenblätter, die nicht nur für Ärztinnen und Ärzte und das Praxispersonal sehr praktisch sind, sondern eben auch zum Beispiel eine tolle Hilfestellung bei der Aufklärung von Patienten und eben Eltern sein können. Und bisher, viele kennen es vielleicht, gab es Faktenblätter zur Herpes-Zoster-Impfung oder auch der Influenza-Impfung. Und ganz neu gibt es jetzt eben vom RKI ein Faktenblatt zur Meningokokken-B-Impfung. Das hat es bisher so noch nicht gegeben, aber im Zuge der neuen STIKO-Empfehlung, die jetzt Anfang 2024 ausgesprochen wurde, ist das jetzt ganz aktuell auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts zu finden. Und wie bei den anderen Faktenblätter findet man da ganz kompakt und auch wirklich super anschaulich die wichtigsten Punkte zur Erkrankung, dem Impfstoff und auch die aktuelle STIKO-Empfehlung mit den am häufigsten gestellten Fragen. Und ich persönlich zum Beispiel, ich nutze aufgrund der Anschaulichkeit die Faktenblätter selber auch sehr gern und kann daher wirklich nur empfehlen, sich auch das neue MenB-Faktenblatt, natürlich auch die anderen Faktenblätter, einfach mal für den Eigengebrauch auszudrucken. Man kann da einfach mal schnell selber etwas nachschauen oder wie gesagt das Blatt auch den Eltern und Patientinnen als Aufklärungsmaterial mit an die Hand geben. Denn ich denke, beziehungsweise kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade bei ihren Eltern das Ganze auf viel Dankbarkeit stoßen wird, denn eben zur neuen Meningokokken-B-Impfempfehlung, da sind ja mit Sicherheit auch noch sehr, sehr viele Fragen bei den Eltern offen.
Ja, das denke ich auch. Wir können ja einfach mal den Link dazu in die Shownotes stellen. Und viele Informationen finden sich natürlich auch auf unserer Website auf www.impfakademie.de. Jetzt haben wir ja im Podcast ganz viel über die ganz Kleinen gesprochen. Aber wir dürfen auch die Jugendlichen nicht vergessen, gerade wenn es ums Thema Impfung geht. Ich denke da ganz besonders an die HPV-Impfung. Und da gab es ja jetzt im Mai auch einige Neuigkeiten dazu, richtig?
Ja, genau, Loretta, du sprichst da ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Die HPV-Impfung ist nämlich eine Impfung, die uns gerade allen ein bisschen Sorge bereitet. Und warum das so ist, das zeigt sich, wenn wir einmal in die Durchimpfungsraten in Deutschland schauen. Die sind nämlich leider viel zu gering, also insbesondere bei den Jungs, aber auch bei den Mädels. Und zusätzlich dazu, dass wir generell ziemlich geringe Durchimpfungsraten haben im europäischen Vergleich, lassen sich aktuell von Jahr zu Jahr auch immer weniger Jugendliche gegen HPV impfen. Genau das hat jetzt die Kassenärztliche Bundesvereinigung zum Anlass genommen, um eine Präventionskampagne zur Steigerung der Impfquoten bei Mädchen und Jungen zu starten. Ziel der Kampagne ist es, zum einen das Bewusstsein für HPV-assoziierte Krebserkrankungen in der Bevölkerung zu erhöhen, aber zum anderen eben auch langfristig die Akzeptanz und die Inanspruchnahme der Impfung zu steigern. Und das Ganze, das soll über Plakate und Infokarten für die Praxis laufen, um so halt möglichst viele Eltern und auch Jugendliche letztendlich zu erreichen. Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle auch nochmal ein kleiner Refresher zur Empfehlungslage in Deutschland. Die STIKO empfiehlt die HPV-Impfung nämlich allen Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren und eine Nachholimpfung, die kann bis zum 18. Geburtstag erfolgen. Und dass die HPV-Impfung einen nachweislich positiven Effekt hat, das sehen wir auch an ganz vielen Daten zur Risikoreduktion, zum Beispiel von Gebärmutterhalskrebs oder den Vorstufen eben durch die Impfung. Und interessant an der Stelle vielleicht, es wurde jetzt aktuell auch eine neue Studie aus den USA vorgestellt auf der diesjährigen onkologischen Jahrestagung in Chicago. Und die zeigt auch nochmal ganz eindrücklich, dass eben auch geimpfte Männer ein niedrigeres Risiko für HPV-assoziierte Krebserkrankungen haben im Vergleich zu Ungeimpften. Und an der Stelle muss man mal ganz klar sagen, wir haben halt mit der HPV-Impfung auch aktuell eine einmalige Chance, unsere Kinder vor HPV-assoziierten Krebserkrankungen zu schützen. Und diese sollte man meiner Meinung nach auch entsprechend auf jeden Fall ergreifen.
Ja, also ich finde auch, das ist ein ganz tolles Konzept, eine Impfung, die das Risiko für Tumorerkrankungen reduziert. Also da bei allen Jugendlichen mit dran denken und gerade auch die Jungs nicht vergessen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich natürlich gerne noch erfahren, was es denn mit den geimpften Kuscheltieren in Göttingen auf sich hat.
Ja, dann möchte ich dir und auch unseren Hörerinnen und Hörern die Antwort natürlich nicht weiter vorenthalten. In Göttingen wurden während der Pandemie nämlich nicht nur Impfzentren für Erwachsene und Kinder aufgebaut, sondern auch das weltweit erste Teddy-Impfzentrum. Und das mobile Impfzentrum wurde dort an den Wochenenden in einer Schule organisiert. Und bevor die eigene Impfung anstand, wurde den Kindern die Impfung erstmal an ihrem Kuscheltier gezeigt. Was man natürlich dazu sagen muss, Covid-Impfstoff war in den vorbereiteten Teddy-Spritzen natürlich nicht. Dafür aber bunte Watte, die dann auch tatsächlich in den Arm der Kuscheltiere appliziert wurde. Spezialdesinfektion vorab, Pflaster danach und natürlich auch ein Stempel im Original Teddy-Impfpass inklusive. Und die Aktion, die wurde allgemein wirklich sehr, sehr positiv von allen Seiten aufgenommen und ist meiner Meinung nach ein wirklich schönes Beispiel für ein gelungenes Konzept, wie man Kindern erfolgreich auch die Angst vor Spritzen nehmen können.
Ach, das klingt ja richtig süß. Da hatten die Kinder dann bestimmt direkt richtig Lust, auch selber eine Impfung und ein schönes Pflaster zu bekommen. Sehr coole Aktion. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute und sind am Ende unserer Episode angekommen. Wir bedanken uns wieder bei allen, die uns hier so schön zugehört haben und hoffen natürlich auch, dass alle in 2 Wochen dann auch mit wieder dabei sind. Denn da tauchen wir nochmal etwas tiefer in das Thema Impfmanagement und auch Aufklärung ein. Also da wird es sicherlich für die Kinderarztpraxen wieder ganz viel zum Mitnehmen geben. Abonnieren Sie gleich auch direkt wieder unseren Podcast Immunisiert, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns auch sehr gerne 5 Sterne. Da freuen wir uns ganz sehr. Also dann, bis zum nächsten Mal.